Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und im Studio ist heute Detlef Karg. Willkommen. Viele internationale Ereignisse bestimmen heute die Nachrichtenlage, unter anderem diese Ankündigung.
We'll apply for warrants for Prime Minister Netanyahu and also Minister of Defense Gallant for the crimes of causing extermination, causing starvation as a method of war, including the denial of humanitarian relief supplies, deliberately targeting civilians in conflict.
Ja, Sie haben es sicher schon in den Nachrichten heute gehört. Das war der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan. Er habe Antrag auf Haftbefehl gegen den israelischen Premier Netanyahu gestellt und gegen Israels Verteidigungsminister Gallant, unter anderem wegen eines Vernichtungskriegs und des Einsatzes von Hunger gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Einen abgewandelten ähnlichen Antrag stellte Khan übrigens auch gegen Führer der Hamas. Beides hat natürlich Empörung in Israel und bei der Hamas hervorgerufen. Dazu später mehr. Zunächst aber blicken wir auf den Unfalltod des iranischen Präsidenten Raisi und die Reaktionen darauf. Und wir berichten aus London. Julian Assange, er darf in Berufung gehen gegen seine mögliche Auslieferung in die USA. Die Hochwasserlage im Südwesten Deutschlands und die Präsidentenwahl in Taiwan werden uns ebenfalls beschäftigen. Und um 18.35 Uhr gibt es dann hier wie immer Aktuelles vom Sport. Ein Hubschrauberabsturz mit Konsequenzen. Der Tod von Irans Präsident Raisi wirft Fragen auf. Wie reagiert Irans Führung? Wie werden die kurzfristig angesetzten Wahlen ausgehen? Am generellen Kurs des Irans wird der Tod Raisis vermutlich nichts ändern. Aus Teheran, Benjamin Weber.
Ali ist Anfang 30 und Buchhalter. Weil er keinen Job findet, arbeitet er als Taxifahrer in Teheran. Er glaubt nicht, dass der Tod von Präsident Raisi große Auswirkungen auf das Land hat. Es wird sich im Grunde nichts ändern. Die Rhetorik wird die gleiche sein wie vorher und die Exekutive wird durch eine andere Exekutive ersetzt. Die Säulen des Systems werden wie immer sein. Auch Reza, der in einem Waschsalon arbeitet, geht nicht von Verwerfungen aus. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Politiker weg ist oder eben tot. Jemand wird ihn ersetzen und die Geschäfte gehen weiter. Wer Raisi ersetzt, das regelt die iranische Verfassung. Im Falle von Krankheit oder Tod des Präsidenten übernimmt der erste von insgesamt 12 Vizepräsidenten die Geschäfte, wenn der oberste Führer dem zustimmt. Das hat Ayatollah Ali Khamenei bereits getan und Vize Mohammad Mokhber zum Interimspräsidenten ernannt. Er ist, wie der verstorbene Raisi auch, ein Vertrauter Khameneis und hat jetzt 50 Tage Zeit, um Neuwahlen zu organisieren. Ob es dazu wirklich kommt? Mehdi Javidpour hat lange für die staatliche Nachrichtenagentur IRNA gearbeitet. Er kennt sich aus und ist skeptisch. Die Verfassung erlaubt alles. Ich denke nicht, dass es schon entschieden ist, ob sie wirklich eine Wahl abhalten oder ob sie nicht doch die nächsten 4 Jahre mit dem Interimspräsidenten weitermachen. Professor Yasser Ershad Manesh sieht das anders. Er ist Politologe und steht den Hardlinern um Raisi und den Revolutionsgarden nahe. Die iranische Regierung hat es immer geschafft, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Neue Persönlichkeiten groß zu machen, das ist eine Kunst der iranischen Regierung. Mit Sicherheit wird innerhalb von 50 Tagen ein neuer Präsident gewählt. Im Iran liegt die Macht nicht beim Präsidenten, sondern beim obersten Führer, bei Ayatollah Ali Khamenei. Der verstorbene Ebrahim Raisi galt auch als ein Nachfolgekandidat von Khamenei, unterstützt von den mächtigen Revolutionsgarden. Der Hubschrauberabsturz verschiebt die Verhältnisse. Und zwar zugunsten von Ayatollah Ali Khameneis Sohn. Das sagt Katayun Amirpour, Professorin der Islamwissenschaft an der Universität zu Köln.
Also Khamenei versucht ja durchaus auch seinen Sohn Mutschaba da zu installieren. Und das dürfte ihm dann jetzt ja noch ein bisschen leichter fallen, wo Raisi nicht mehr da ist.
Ali Khameneis Sohn Mojtaba hat zwar wenig Regierungserfahrung, aber für ihn könnte sprechen, dass es ein gewisses Anforderungsprofil gibt für den Job des obersten Führers.
Also man braucht ja einen, der ziemlich ideologiesicher ist. Dann muss er einen schwarzen Turban haben, weil diese Position auf jeden Fall von jemandem ausgefüllt werden muss, der als Nachkomme des Propheten gilt. Insofern halte ich Mojtaba tatsächlich für den wahrscheinlichsten.
Dass der Iran instabiler würde, das glaubt Amirpour nicht.
Soweit Benjamin Weber über die Lage im Iran und zum Tod von Ebrahim Raisi können Sie auch unseren Abendkommentar hören, hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Und auch in der arabischen Welt gab es natürlich Reaktionen auf den Tod Raisis, auch wenn der Iran mit zahlreichen dieser Staaten in einem religiös-politischen Konflikt steht. Unser Korrespondent Martin Durm hat die ersten Reaktionen zusammengefasst.
Drei Tage Staatstrauer, die Flaggen vor öffentlichen Gebäuden auf Halbmast. So reagiert die libanesische Regierung auf den Tod des iranischen Präsidenten Raisi. Hinter dieser demonstrativen Trauerbekundung steht die schiitische Hisbollah, die im Libanon de facto die politisch und militärisch dominierende Kraft ist und vom Iran seit Jahrzehnten massiv unterstützt wird. Raisi sei ein, Zitat, großer Bruder, eine große Hoffnung für alle Verfolgten gewesen, heißt es in einer schriftlichen Erklärung der Hisbollah. Die vom Iran hochgerüstete Miliz beschießt fast täglich vom Südlibanon aus die israelische Nordgrenze. Beileidsbekundungen kamen auch aus Ägypten, Jordanien, selbst aus Saudi-Arabien, das im iranischen Regime eine Bedrohung sieht. Ähnlich wie der Libanon hat auch der Irak Staatstrauer angeordnet. Auch dort gibt es einflussreiche Schiitenmilizen, die der Iran unterhält, um seinen Einfluss im Nahen Osten bei Bedarf mit Gewalt durchzusetzen.
Soweit Martin Durm. Und nach dem Tod des iranischen Präsidenten erwarten Politiker in Deutschland mehrheitlich keinen Kurswechsel Teherans. Entsprechende Einschätzungen kamen sowohl von SPD und Grünen als auch von der FDP. In der CDU wurden unter anderem Hoffnungen auf eine kleine Chance für einen Wandel geäußert. Nicht unwichtig, vielleicht angesichts der festgefahrenen Atomgespräche mit Teheran und einem möglichen Ende der Sanktionen gegen das Land. Den Stand hat für uns Gudula Geuter in Berlin zusammengefasst.
Politiker in Deutschland halten nach dem Tod von Präsident Ebrahim Raisi Machtkämpfe im Iran für möglich, verbinden damit allerdings überwiegend wenig Hoffnung auf Veränderung. FDP-Generalsekretär Bijan Jirsaray erinnerte gegenüber dem Spiegel daran, dass die zentralen Entscheidungen im politischen System Irans von Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei getroffen werden und nicht vom Präsidenten. Der Ton Raisis werde die Politik der Islamischen Republik nach außen nicht ändern. Er könne aber für die innenpolitische Frage relevant sein, wer die möglichen Nachfolger Khameneis sein könnten. Mit Blick auf die deutsche und europäische Politik sagte Jirsaray der Rheinischen Post, die Herausforderungen blieben dieselben. Er bekräftigte, es sei ein großer Fehler gewesen, sich nur auf das Atomabkommen zu fokussieren. Wörtlich, wir brauchen eine neue Iran-Strategie. Wie Jirsaray, so hat auch der Co-Chef der Grünen, Omid Nouripour, familiäre Wurzeln im Iran. Er nannte es gegenüber dem Spiegel denkbar, dass nun heftige Diadochenkämpfe um die Nachfolge des Revolutionsführers ausbrechen. Auch er betonte aber, Zitat, ohne diesen einen Hardliner wird das Regime dennoch ein aggressives bleiben. Auch der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid, zeigte sich überzeugt, dass die Grundausrichtung der iranischen Politik sich nicht verändern wird. Das autoritäre System sei stabil genug, um mit dem Tod des Präsidenten umzugehen. An der fehlenden Legitimität und an der Reformunfähigkeit der Mullah-Herrschaft in Teheran werde sich aber nichts ändern. Der FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte reagierte abwartender. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, betonte er gegenüber dem Spiegel. Khamenei habe jetzt erneut die Gelegenheit, die Politik seines Landes zu mäßigen. Auch der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart erwartet nun neue Machtkämpfe an der Spitze. Das überaltete Regime werde Probleme haben, den Präsidenten kurzfristig durch eine Person mit gleicher Autorität zu ersetzen. Viele Menschen, nicht nur im Iran, hofften nun auf Veränderung.
Aus Berlin war das Gudula Geuter. Es ist vorerst nur eine Ankündigung und ein Antrag. Ein möglicher Haftbefehl gegen Israels Premier Netanyahu und seinen Verteidigungsminister Gallant ebenso wie gegen zahlreiche Hamas-Führer. Dennoch hat diese Ankündigung des Chefanklägers beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag für Schlagzeilen und teils für Empörung gesorgt. Die Hamas und Israel auf einer Stufe, das ist vor allem aus westlicher Sicht für viele undenkbar. Blicken wir also zunächst nach Den Haag. Sabrina Fritz erläutert den Antrag gegen die Hamas und Netanyahu.
Die Haftbefehle richten sich gegen drei Hamas-Führer, darunter Yahya Sinwar, den Anführer der Terrorgruppe im Gazastreifen. Ihnen wirft der Staatsanwalt Mord, Geiselnahme, Vergewaltigung und Folter beim Überfall auf Israel am 7. Oktober vor.
The world was shocked.
Die Welt war geschockt, als die Menschen aus ihren Häusern gerissen wurden. Sie haben unglaublich gelitten und wir haben umfangreiche Beweise für die Anträge, die wir gestellt haben.
People have suffered enormously and we have a variety of evidence to support the applications that we've submitted to the judges.
Sagte der Chefankläger des Internationalen Gerichtshofes Karim Khan im Gespräch mit dem amerikanischen Fernsehsender CNN. Er habe die Kibbuze besucht, wo die Gräueltaten stattgefunden haben, und mit Überlebenden gesprochen. Nach den Untersuchungen sei er überzeugt, dass Sinwar und die anderen Beschuldigten die Angriffe auf Israel geplant und ausgeführt haben. Er sprach allen Befragten seine Dankbarkeit für ihren Mut aus, mit ihm gesprochen zu haben. Gleichzeitig forderte er die sofortige Freilassung der israelischen Geiseln. Überraschender sind die weiteren Haftbefehle, die der oberste Staatsanwalt am Internationalen Gerichtshof beantragt hat. Diese richten sich gegen den israelischen Regierungschef Netanyahu und den Verteidigungsminister des Landes. Kahn bezieht sich dabei vor allem auf die Situation der Menschen in den vergangenen Monaten im Gazastreifen. Die israelische Regierung habe dort Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, so Chefankläger Kahn.
Causing starvation as a method of war, including the denial of humanitarian relief supplies. Deliberately targeting civilians in conflict.
Sie haben den Hungertod von Zivilisten verursacht, außerdem die Verteilung von Hilfsgütern verhindert und vorsätzlich Zivilisten als Ziele in dem Konflikt benutzt. Über den Haftbefehl muss jetzt ein Gericht entscheiden. Sollte ihm stattgegeben werden, könnten die Beschuldigten bei Auslandsreisen festgenommen und an den Strafgerichtshof ausgeliefert werden. Allerdings nur, wenn sie in eines von 120 Ländern reisen, das Mitglied im Internationalen Strafgerichtshof ist. Dazu gehören viele europäische Länder, jedoch nicht die Vereinigten Staaten, und auch Israel erkennt das Gericht nicht an.
Soweit Sabrina Fritz, und erwartungsgemäß können weder Israel noch die Hamas mögliche Haftbefehle akzeptieren. Allerdings zeigt das Ganze auch den Blick von Juristen auf den derzeitigen Nahostkrieg und eben keinen Blick, wie auch immer politisch motiviert er sein mag. Das ist für beide Seiten schwer zu ertragen, wie Julio Segador nun schildert.
Empörung auf beiden Seiten über die Ankündigung des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofes Kahn, gegen israelische Regierungsmitglieder und Hamas-Funktionäre einen internationalen Haftbefehl zu beantragen. Israels Ex-Verteidigungsminister Gantz, der im Kriegskabinett sitzt, sprach von einem Verbrechen historischen Ausmaßes des Strafgerichtshofes. Israel führe nach einem von der Hamas verübten Massaker einen der gerechten Kriege der modernen Geschichte. Israels Außenminister Katz bezeichnete die Entscheidung des Chefanklägers als historische Schande, an die man sich für immer erinnern werde. Der rechtsextreme israelische Finanzminister Smotrich verglich den Antrag mit Nazi-Propaganda und erklärte, dahinter stecke Judenhass. Auch Israels Oppositionsführer Lapid, der Premier Netanyahu sonst scharf attackiert, sprach von einem moralischen Versagen des Strafgerichtshofes. Die Gleichstellung zwischen den Führern Israels und den Führern der Hamas sei unerhört und nicht akzeptabel. Auch die Hamas, gegen deren führende Funktionäre Haftbefehle beantragt wurden, zeigte sich empört. Die Entscheidung des Strafgerichtshofes vergleiche das Opfer mit einem Henker und ermutige die israelische Besatzung, den genozidalen Krieg fortzusetzen, so die Stellungnahme der Terrororganisation in einem Hamas-nahen arabischen TV-Sender.
Julio Segador war das, und wir bleiben noch in der Sphäre der Gerichte. Julian Assange hat noch eine Chance auf Freiheit bekommen. Der inhaftierte WikiLeaks-Gründer darf in Großbritannien Widerspruch gegen seine Auslieferung an die USA einlegen. Mehr dazu von unserer Londoner Korrespondentin Christine Heuer.
Jubel vor dem High Court in London. Julian Assanges Anhänger feiern, dass der WikiLeaks-Gründer gegen seine Auslieferung in die USA nochmals in Berufung gehen darf. Das Urteil ist ein wichtiger Erfolg für Assange. Er darf jetzt erst einmal nicht in die USA geschickt werden. Wäre es für die US-Seite ausgegangen, hätte er binnen Stunden ausgeflogen werden können. Die Richter hatten gefordert, dass die USA dem WikiLeaks-Gründer einen sicheren und fairen Prozess zusichern. Heute befanden sie, dass das, was die US-Anwälte vorlegten, nicht genug ist. Vor allem ging es darum, dass sie Assange als australischem Staatsbürger das für US-Bürger verbriefte Recht auf Rede- und Meinungsfreiheit nicht verlässlich zusichern wollten. Die USA hätten schön geredet, was ihrem Mann in den USA bevorsteht, sagte Stella Assange nach dem Urteil. Die Richter hätten ihnen das nicht abgekauft und die richtige Entscheidung getroffen.
The judges reached the right decision. We spent a long time hearing the United States putting lipstick on a pig. But the judges did not buy it.
Nun sei es an der Zeit, den schamlosen Angriff auf Journalisten, die Medien insgesamt und die Öffentlichkeit zu beenden, so Stella Assange. Die USA sollten den Prozess gegen ihren Mann fallen lassen.
The United States should read the situation and drop this case now. Now is the moment to do it.
Assanges Unterstützer hoffen auf eine politische Lösung. In Australien machen sich Parlament und Regierung dafür stark, Julian Assange frei und zurück in seine Heimat zu lassen. Darauf angesprochen hat US-Präsident Joe Biden kürzlich gesagt, wir erwägen das. Dieser eine Satz und das Urteil heute machen dem Team um Julian Assange hörbar Mut. Chloe Schlossberg von der linken Kampagne Peace and Justice Project.
This was a win and we needed it.
Etwas verändert sich, etwas verschiebt sich und es wird sich weiter verschieben, bis wir Julian Assange heimbringen.
Something shifted and it's going to keep shifting until we bring Julian Assange home.
Aus gesundheitlichen Gründen war der Whistleblower selbst nicht zur Anhörung vor dem High Court erschienen. Im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh wird er nun mit seinen Anwälten die Berufungsverhandlung gegen seine Auslieferung vorbereiten. Unterstützt unter anderem vom früheren Labour-Chef Jeremy Corbyn, der das Peace and Justice Project gegründet hat.
I'm very relieved and very pleased because they haven't ruled that he must go to the USA.
Ich bin sehr erleichtert und zufrieden. Sie haben nicht geurteilt, dass er in die USA muss. Das heißt, es geht nochmal ganz von vorne los vor dem britischen Supreme Court. Das ist gut, wir kämpfen es bis zum Ende durch.
This means it's all got to be done over again. In the Supreme Court here, that's good. We'll fight it all the way.
Assanges Unterstützer, empfiehlt Corbyn, sollten ihren Protest jetzt fortsetzen und sogar verstärken.
Carry on campaigning and intensify that campaigning.
Natürlich urteilen Gerichte unabhängig, aber Gerichte reagieren auch auf eine bestehende Stimmung. Die öffentliche Meinung ist auf der Seite von Julian.
Courts respond to the atmosphere that's there. The court of public opinion is with Julian.
Nun gehe es darum, das jedem klar und deutlich zu machen.
Christine Heuer informierte. Die Hochwasserlage im Saarland hat sich im Laufe des Wochenendes entspannt. Zwar sind noch immer viele Straßen gesperrt, aber die Pegel an den Flüssen sinken. Doch für morgen ist neuer Starkregen angekündigt. Über die Lage im Saarland mehr von Sabine Wachs.
Die Sonne scheint an diesem Pfingstmontag im Saarland und das ist immerhin ein kleiner Trost. Denn fast im ganzen Land stehen Menschen auf den Straßen, räumen noch immer Schutt aus den gefluteten Kellern und Wohnungen auf die Straßen. An vielen Hauswänden sieht man jetzt erst, wie hoch das Wasser stand. Besonders betroffen war der Saarbrücker Stadtteil Rußhütte. Teilweise sind die Bewohner noch immer ohne Strom und sehr verzweifelt.
Was, kein ist ja nix. Nee, gar nichts, kein Strom, nix. Ich habe jetzt vom Hausbesitzer, der ist da vorne bei die Freundin, hat er mir Kaffee noch gebracht.
Auch an Tag 3, nachdem der Stadtteil Rußhütte geflutet wurde, sieht es noch wüst aus. Links und rechts an der Straße stehen Müllberge. Lkw der Stadt kommen fast im Halbstundentakt. Sie transportieren den Sperrmüll zur Deponie. Zwei Männer schleppen Kabeltrommeln und Soundtechnik aus einem gefluteten Lager.
Wir räumen das Lager aus von einer Firma, wo Musik macht.
Veranstaltungstechnisch so alles
kaputt. Alles. Man konnte nichts mehr retten. Das Wasser hat gestanden bis 30, 40 Zentimeter unter der Decke. Alles hinüber.
Unzählige freiwillige Helfer packen mit an beim großen Aufräumen und unterstützen auch die Einsatzkräfte, wo sie können. Die Stadt Saarbrücken hat eine Vermittlungshotline für Helfer eingerichtet. Viele, die sich dort gemeldet haben, helfen aber heute nicht beim Aufräumen, sondern beim Sandsäcke befüllen. Denn für den frühen Dienstagmorgen wird weiterer Starkregen erwartet. Auf dem Bauhof in Saarbrücken läuft die Sandsackabfüllmaschine seit dem Morgen fast ohne Pause.
Wir haben ungefähr 180 Paletten A50 Sack verfüllt bis jetzt,
sagt Bauhofsleiter Dirk Hoppe. Mit dem Gabelstapler fährt er eine Palette nach der anderen in den Hof. Die weißen Sandsäcke werden dort aufgestapelt und können bei Bedarf jederzeit von Einsatzkräften abgeholt und im Land verteilt werden. Die Wetterprognosen sehen zwar aktuell nicht ganz so schlimm aus wie in der Nacht zum Samstag, sagt SPD-Ministerpräsidentin Anke Redinger. Und trotzdem.
Es ist vor allem regional damit zu rechnen, dass es wieder zu schwierigen Lagen kommen kann, dass es dort auch zu Überschwemmungen kommen kann. Wir können leider insofern keine Entwarnung geben. Es ist jetzt kein Grund zur Panik, aber doch ein Grund, vorsichtig und sehr wachsam zu sein. Wir hoffen auf das Beste, wir bereiten aber auch das Schlimmere vor.
Denn örtlich müsse mit bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter gerechnet werden. All denen, die jetzt schon vom Hochwasser betroffen sind, graut vor der Nacht und dem Dienstag.
Die Frage ist, wie schnell steigt das Wasser? Die Böden sind halt alle gesättigt. Das kann uns eigentlich blühen, dass es nochmal genauso aussieht. Aber dann haben wir ja unseren Keller ausgeräumt. Also von daher, wir verlieren den Humor nicht. Wir versuchen es möglichst gelassen zu sehen, ja. Shit happens.
Es helfe nur noch Galgenhumor, sagt Conny Paulus. Auch bei ihr stand das Wasser meterhoch im Keller und Garten. Auch bei ihr steht der Sperrmüllberg vor der Tür. Und es wird noch Tage, wenn nicht gar Wochen dauern, bis ihr Haus wieder völlig trocken ist.
Über die Lage im Saarland war das Sabine Wachs. Parlamentswahlen in Südafrika, sie stehen bald an und erstmals stellt sich die Frage, ob der über drei Jahrzehnte dominierende ANC seine Macht wird behalten können. Im Raum stand dabei immer auch die Frage, ob der frühere und vorbestrafte Präsident Jacob Zuma wieder antreten dürfte. Das hat nun das Verfassungsgericht verneint. Mehr von Stefan Überbach.
Die Entscheidung des Constitutional Courts des südafrikanischen Verfassungsgerichts ist juristisch eindeutig, politisch aber äußerst heikel. Denn sie schließt mit Jacob Zuma den Spitzenkandidaten und Vorsitzenden einer Partei aus, die dem regierenden afrikanischen Nationalkongress, dem ANC, bei der anstehenden Parlamentswahl entscheidende Stimmen abjagen könnte. Und das nur wenige Tage vor dem Wahltermin am Mittwoch kommender Woche. Noch am Samstag hatte sich Zuma bei einer Wahlkampfveranstaltung seiner neu gegründeten MK-Partei zuversichtlich gezeigt und als Ziel die Zweidrittelmehrheit ausgegeben. Davon ist MK allerdings laut aktueller Umfragen weit entfernt. Generalsekretär Ngubane sagte kurz nach dem Urteil des Verfassungsgerichts, die MK-Anhänger könnten trotz der enttäuschenden Entscheidung ganz beruhigt und zuversichtlich sein. Zuma dürfe zwar nicht als Kandidat antreten, er sei aber weiterhin Parteichef. Außerdem würden sein Name und sein Gesicht bei der Wahl nächste Woche für die Liste der MK-Partei ganz oben auf den Stimmzetteln stehen, denn die seien schließlich schon gedruckt und könnten so kurz vor der Wahl nicht mehr ausgetauscht werden. Zuma selbst hat sich bisher nicht geäußert. Ende März hatte die unabhängige Wahlkommission Südafrikas den ehemaligen Staatspräsidenten von der Kandidatenliste seiner MK-Partei gestrichen. Wer zu einer Haftstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt wurde, sei laut Verfassung nicht wählbar, hieß es zur Begründung. Dagegen hatte Zuma Einspruch eingelegt. Die obersten Richter des Landes haben die Entscheidung der Wahlkommission jetzt aber bestätigt. Gegen Zuma war 2021 wegen Missachtung gerichtlicher Anordnungen eine 15-monatige Gefängnisstrafe verhängt worden. Er hatte sich geweigert, zu diversen Korruptionsaffären während seiner Amtszeit auszusagen. Nach dem Schuldspruch waren bei schweren Krawallen mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen.
Soweit Stefan Überbach und wir blicken noch kurz nach Taiwan. Dort ist mit Lai Ching-te ein neuer Präsident vereidigt worden. Der 64-Jährige hatte die Wahl im Januar klar gewonnen. Und was diese Wahl für Taiwan bedeutet, schildert nun Steffen Wurzel.
Um kurz nach 9 Uhr Ortszeit legte Lai Ching-te alias William Lai seinen Amtseid ab. Danach bekam der Politiker der progressiv-liberalen Partei DDP den reich verzierten symbolischen Dienstsiegel überreicht vom Präsidenten des taiwanischen Parlaments, Han Kuo-yu, von der konservativen Oppositionspartei KMT. Zwei Männer, deren politische Ansichten weit auseinanderliegen, gemeinsam auf der Bühne des Präsidialamts in Taipeh. Eine Szene, die symbolhaft steht für Taiwans Wandel von einer rechtsnationalistischen Diktatur hin zu einer vollwertigen Demokratie. Demokratie, Frieden und Wohlstand, das seien Taiwans Grundlagen für das gesellschaftliche Vorankommen, sagte Lai Ching-te in seiner Inaugurationsrede. Und Demokratie, Frieden und Wohlstand, das seien auch Taiwans Verbindungen in die Welt. Lai bezeichnete Taiwan als wichtiges Glied in der globalen Kette der Demokratien. Lai war bisher Vizepräsident Taiwans. Mitte Januar hatte er die Präsidentschaftswahl gewonnen mit rund 40% der Stimmen. In den grundlegenden politischen Fragen dürfte Lai Ching-te die Politik seiner Vorgängerin und Parteikollegin Tsai Ing-wen fortsetzen. Wie auch sie betont der 64-Jährige die Eigenständigkeit Taiwans, das auch 75 Jahre nach Ende des chinesischen Bürgerkriegs offiziell immer noch Republik China heißt. Während Taiwan aber den Alleinvertretungsanspruch auf China aufgegeben hat, ist es bei der kommunistischen Führung in Peking umgekehrt. Sie betrachtet Taiwan immer noch als Landesteil der Volksrepublik, obwohl die Insel das nie war. Seine neue Regierung wolle den Frieden in der Region sichern, betonte Lai in seiner Antrittsrede. Er wolle den Status quo beibehalten, also formell keinen unabhängigen Staat Taiwan ausrufen. Gegenüber China wolle er sich zwar nicht anmaßend verhalten, Taiwan werde sich aber auch nicht allzu sehr zurücknehmen. Lai forderte Chinas Führung auf, Taiwan nicht länger politisch und militärisch zu bedrohen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat Taiwan in den vergangenen Jahren immer wieder offen mit militärischer Gewalt und einem Einmarsch gedroht.
Steffen Wurzel informierte und damit ist es nun Zeit für den Sport in diesen Informationen am Abend mit meinem Kollegen Christian von Stülpnagel.
Und Zeit für das Saisonfinale in der Frauenfußball-Bundesliga. Da haben sich die Frauen des FC Bayern die Meisterschaft gesichert und das in dieser Saison sogar ungeschlagen. Auch heute im letzten Saisonspiel gab es einen Sieg 4:1 gegen die TSG Hoffenheim. Stefan Kerstold.
Es war die Krönung einer beeindruckenden Bundesliga-Saison. Das 4:1 der Bayern bei der TSG Hoffenheim. Damit blieb das Meisterteam von Trainer Alexander Strauß auch im 22. Spiel ohne Niederlage. 19 Siege, 3 Unentschieden, die beeindruckende Bilanz. Den Torreigen bei der TSG, wo die Münchner Männer am Samstag noch mit 2:4 verloren hatten, eröffnete die lange verletzte Caroline Simon mit einem direkt verwandelten Freistoß.
Total schön. Also ich freue mich überhaupt, dass ich in der Saison noch mal ein paar Minuten auf dem Feld stehen konnte und jetzt dann auch noch mit dem Tor ein bisschen dazu beitragen zu können. Ist für mich eine Belohnung für die Arbeit, die ich die letzten Monate hatte.
Nach dem Ausgleich von Fabienne Dongus traf dann Linda Dahlmann zum 1:2 Pausenstand. Nach einer Stunde wurde es dann emotional. Alle Spielerinnen standen Spalier, als Leonie Meyer, früher selbst in München aktiv, auf Hoffenheimer Seite zum letzten Mal ausgewechselt wird. Sie beendet ihre erfolgreiche Karriere.
Natürlich sehr emotional. Es sind viele Tränen schon geflossen. Aber ich hätte meinen Abschied nicht schöner vorstellen können vor so einer Kulisse. Mein Ex-Verein auch noch bei so einem super traumhaften Wetter. Klar, leider hätten wir noch mehr mitgenommen von dem Spiel. Aber ja, die Rahmenbedingungen waren super und ich bin sehr, sehr dankbar, so einen schönen Abschied jetzt hier zu haben.
Am Ende hieß es dann 1:4, weil Pernille Harder und Lea Schüller noch zweimal für das Meisterteam aus München trafen. Sehr zur Freude auch von Mitspielerin Clara Bühl.
Wir sind super froh über den Sieg jetzt. Wir wollten ungeschlagen Meister werden und das haben wir geschafft. Und jetzt ja, ist pure Freude da.
Bayern München gewinnt zum Abschluss der Saison mit 4:1 bei der TSG Hoffenheim.
Und damit die deutsche Meisterschaft und damit haben sie auch den alten und neuen Pokalsieger hinter sich gelassen, den VfL Wolfsburg. Aber die Wölfinnen verabschieden sich trotzdem wie ein Vizemeister aus dieser Saison. Heute gab es ein 6:0 gegen den Tabellenvierten aus Essen. Außerdem hat Frankfurt mit 1:0 gegen Köln gewonnen. Ein knapper Sieg für den Tabellendritten, den Barbara Dunst aber realistisch einordnet.
Wir haben ein bisschen durchrotiert. Ich glaube, die Spielerinnen, die heute die Chance gekriegt haben, haben echt gut performt. Es hat Spaß gemacht. Wir sind glücklich, dass wir heute trotzdem noch die 3 Punkte mitgenommen haben. Wir sind am 3. Platz und ja, man hat gesehen, die Luft ist vielleicht weite Strecken des Spiels schon heraus gewesen, aber Sieg und wir fahren jetzt nach Hause und werden ein bisschen Party machen.
Sagt Barbara Dunst von Eintracht Frankfurt. Außerdem hat Bremen mit 3:2 gegen Leverkusen gewonnen, Freiburg mit 2:1 gegen Leipzig und Nürnberg im Duell der Absteiger mit 2:1 gegen Duisburg. Bei den Männern könnte der VfL Bochum noch absteigen. In der Relegation geht es am Donnerstag und am Montag gegen Düsseldorf. Dabei verzichtet Bochum allerdings auf den Rückhalt von Schlussmann Oliver Riemann. Hintergründe von Alexander Lorenz.
Riemanns Aus für die Relegation begründete der Verein mit unüberbrückbaren unterschiedlichen Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen. In einer knappen Mitteilung hieß es, dass es sich nicht um eine Suspendierung oder Bestrafung handle. Nach Saisonende werde man die Situation aufarbeiten, so der VfL. Riemann galt in Bochum trotz einiger Aussetzer stets als unangefochten, kommt dort insgesamt auf 290 Pflichtspiele. Zuletzt war er häufiger durch Pöbeleien gegenüber seinen Mitspielern aufgefallen. Ob das zu den Differenzen zwischen ihm und dem Verein geführt hat, kommentierte der VfL nicht. Wer Riemann im Relegationsduell gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf als Torwart ersetzt, ließen die Bochumer offen. Am wahrscheinlichsten ist Andreas Lute. Der 37-jährige Routinier war im Winter zu seinem Jugendverein zurückgekehrt.
Und Riemann heißt natürlich Manuel mit Vornamen. Mehr Sport gibt es dann gleich hier um 19.10 Uhr in Sport am Feiertag. Dann eine Sendung zu den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris. Da sind in diesem Jahr viele deutsche Teams dabei, was den deutschen Chef de Mission Olaf Tabor freut.
Wir haben 8 Teams, die sich schon qualifiziert haben. Aktuell kämpfen unsere Volleyballerinnen noch darum, das Ticket für Paris zu lösen. Dann wären es sogar 9. Das hat es schon sehr, sehr lange nicht mehr gegeben. Und mit diesem Zwischenergebnis sind wir natürlich hoch zufrieden. Einerseits deswegen, weil wir damit natürlich auch im Teamsport große Chancen verbinden. Aber zum anderen, weil diese Teamsportgruppen auch ein Garant für gute Laune und Top-Stimmung im Team sind. Und deswegen sind sie auch für die Atmosphäre sehr wichtig.
Und dazu können auch die 3x3-Basketballerinnen beitragen, denn die haben sich gestern Abend noch das Olympiaticket gesichert. Mehr zu Olympia dann, wie gesagt, gleich in Sport am Feiertag um 19.10 Uhr.
Danke, Christian von Stülpnagel. Und damit gehen diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Im Studio war Detlef Karg. Ich sage Tschüss und danke für Ihr Interesse.